Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
Mein Name ist Christopher Rauen.
Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen.
Und mit diesem Podcast wollen wir ein bisschen über das Thema Coaching aufklären und auch über den Tellerrand hinausblicken.
Und heute haben wir einen ganz spannenden Gast und ein spannendes Thema. Wir freuen uns gleich sehr auf Sophie Schlömann aus Berlin und unterhalten uns heute über ein sehr ernstes und vielleicht doch fröhliches Thema, wer weiß das schon, Thema Verlust. Sophie, du sitzt in Berlin und beschäftigst dich lange Zeit auch schon mit dem Thema Verlust, Trauer, arbeitest als Coach und vielleicht magst du ein bisschen über dich erzählen.
Ja, mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sophie Schlömann. Ich arbeite, wie ihr es schon gesagt habt, als Coach in Berlin, habe mich da mit dem Thema berufliche Neuorientierung spezialisiert und spreche auch vielen Menschen an, die mit diesem Thema zu mir kommen und das Thema Verlust sehr präsent haben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und deswegen ist das heute auch das Thema, was wir heute besprechen wollen. Ich bin auch ehrenamtlich noch als Trauerbegleiterin unterwegs. Und da ist das Thema natürlich auch ganz besonders präsent. Und ich sehe aber immer wieder viele Parallelen im Coaching, in der Trauerbegleitung und finde das ganz spannend. Darüber hinaus habe ich noch mein eigenes kleines Unternehmen gegründet, Coaching-Zeugs, vertreibe da mein eigenes Coaching-Material, was ich da im Zuge meiner Arbeit entwickelt habe. Und ja, bin heute hier, freue mich sehr, über das Thema Verlust zu sprechen mit euch und finde gut, dass ihr das so präsent mit aufnehmt.
Also ich finde ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Wir hatten ja im Vorgespräch uns darüber unterhalten und dann hat mich das ja auch so relativ spontan halt angetriggert. Weil ich glaube, dass es ein ganz elementarer Bestandteil der menschlichen Existenz ist. Schlicht und ergreifend deswegen, weil wir selber endliche Wesen sind. Wir haben ja unlängst auch einen Podcast noch gemacht zum Thema Endlichkeit. Und es bedeutet Verlust. Ja, wir verlieren halt alles am Ende unser Leben. Und alles, was wir besitzen, sage ich immer so ein bisschen spaßig, aber leider ist es ja auch ernst, ist nur geliehen. Wir denken manchmal, dass wir Dinge besitzen, aber das ist nur temporär so der Fall. Damit mache ich mir persönlich auch immer klar, dass auch insbesondere materieller Besitz etwas ist, was deutlich flüchtiger ist, als man gemeinhin denkt und damit zwangsläufig natürlich der Begriff des Verlustes im Raum steht. Und das ist, finde ich, ein total universelles Thema. Wie geht dir das, Andreas, wenn du an Verlust denkst?
Ja, ist ganz spannend. Ich hänge gerade so an dieser Frage, du hast das gerade so angeboten, Verlust auf mehreren Ebenen. Also es kann ja Verlust eines Menschen sein, der mir nahe stand, auch vielleicht Verlust von eigenen Fähigkeiten, Verlust des Arbeitsplatzes. So. Und ich glaube, das begegnet uns gerade zahlreich. Und für mich ist immer so die Frage, an was halten wir fest? So. Und ich wär sozusagen einmal zum Einstieg nochmal ganz neugierig, wie bist du selbst zum Thema gekommen? Also meistens haben wir ja einen eigenen Bezugspunkt vielleicht gibt es neugierige Interesse, aber wie hat dich das Thema Verlust sozusagen entdeckt?
Das Thema Verlust hat mich wahrscheinlich klassisch über den, was heißt klassisch, ist ja überhaupt nicht klassisch, aber das Thema Tod und Trauer hat mich sehr angesprochen und ich bin damit häufiger in Berührung gekommen. Vor ein paar Jahren fing das an, dass ich in meinem Umfeld, dass es dann schon irgendwie zu Trauerfällen kam, zu Todesfällen, Verlust von Kindern bei Geburt und habe gemerkt, dass mich das zwar sehr berührt, aber nicht abschreckt und ich weiterhin mit den Menschen in Kontakt treten kann, dass das offensichtlich etwas ist, was mich nicht so abschreckt, wie es viele andere Menschen abschreckt. Und das wollte ich gern in meine Arbeit einbinden und habe dann mich mit dem Thema näher beschäftigt, eine Ausbildung gemacht zur Trauerbegleiterin, engagiere mich da auch viel ehrenamtlich. Und so kam das einfach, dass mich dieses Thema immer mehr begleitet.
Ich finde ganz spannend, wenn du sagst, berührt, aber nicht abschreckt. Ne? Weil ich erlebe das bei vielen so, dass vielleicht ist, weiß gar nicht, ob es ein Teil der westlichen Kultur auch sein mag, dass wir so Verlust auch auf unterschiedlichen Ebenen leicht in die Ecke drücken. Sagen, da reden wir nicht drüber, ne? So, da machen wir den Mantel des Schweigens. Du hast das gerade so gesagt, auf mehreren Ebenen. Was sind so die Verlustthemen vielleicht, die du im Coaching erlebst? Und vielleicht magst du einmal ein bisschen so einen ersten Einblick in deine Praxis geben, wo so Verlust im umfassenden Sinne eine Rolle spielen mag.
Also Verlust, wie du es schon, du hast ja schon so ein paar aufgezählt. Also klassisch ist bei mir das die Trauer um den Arbeitsplatz. Also das, der ist dann in dem Stadium, wo die Menschen im Coaching sind, sind sie natürlich schon wieder in einer anderen Verfassung. Aber das beschäftigt auch viele noch sehr, einfach weil damit oft eine starke Identität verknüpft ist. Man ist lang im Unternehmen, lang in einem Bereich tätig und das ist mit einmal weg, in welcher Art auch immer der Abgang dann zustande gekommen ist. Das ist ein Thema, das Thema Gesundheit, Verlust meiner Gesundheit. Ich kann nicht mehr so, wie ich vorher war. Ich muss mir jetzt muss mich neu aufstellen, muss mir neu überlegen, welchen Job kann ich denn jetzt tun mit meinen Möglichkeiten, die ich jetzt habe. Und da kommt das Thema Trauer, vielleicht auch Wut auf die Situation, wie sie ist und mit diesen neuen Umständen umgehen zu müssen, kommt da auch ziemlich häufig vor. Das Thema Tod eines nahestehenden Menschen ist im Coaching auch durchaus Thema, wenn Menschen nach einer Zeit oder in einer bestimmten Trauerphase, Trauerzeit gerade nicht mehr arbeiten, dann wieder versuchen, in den Job einzusteigen mit dem alten Arbeitgeber, aber hadern, Werte sich komplett verschieben durch so ein schicksalhaftes Ereignis, die dann auch wieder auf neuer Suche sind und gucken, was bringt denn jetzt der Sinn im Leben und wollen sich einfach nochmal ganz neu engagieren und aufstellen. Und das sind, diese drei sind so vordergründig.
Jetzt versuchen wir ja für unsere Hörerinnen und Hörer immer auch so ein bisschen Impulse zu geben. Was kann ich denn selber tun? Wie kann ich mit so einer Situation umgehen? Und wahrscheinlich sind auch einige jetzt gerade dabei, die zuhören, die genau in so einer Situation sind, dass sie in unterschiedlicher Art und Weise mit einem Verlust umgehen müssen. Gibt es aus deiner Sicht gute Handlungsimpulse oder vielleicht sogar Strategien oder vielleicht sogar das Gegenteil? Was sollte man vielleicht nicht machen, wenn man in so einer Trauersituation ist, die aus dem Verlust heraus entsteht?
Also ich halte mich immer so zurück mit Universalstrategien. Das ist immer sehr schwierig, weil jeder tickt ja anders und braucht in der Situation was anderes. Jeder hat auch andere Verarbeitungsstrategien und Mechanismen, die in dem Moment irgendwie gut tun. Der eine stürzt sich dann in irgendwie andere Aktivitäten. Der nächste wird lethargisch und ist erschöpft und traut sich, will gar nicht mehr in die Welt hinaus. Und von daher ist es da äußerst, kann man gar keinen allgemeinen Ratschlag geben, außer in der Zeit vielleicht sehr gnädig mit sich zu sein, auch so ein bisschen das anzunehmen. Es klingt immer etwas bilderbuchhaft, aber tatsächlich einfach mit dem Zustand umzugehen, dass er so ist, Dinge zu tun, die gut tun, wo man weiß, das spendet mir gerade Kraft, das gibt mir Energie, ich umgebe mich mit Menschen, die mir gut tun, die mir vielleicht zuhören, die das auch sehen, wie es mir gerade geht. Ja, das sind so vielleicht übergeordnete Strategien, die vielleicht vielen Menschen helfen könnten. Und ansonsten, denke ich, muss man immer genauer hingehen und schauen. Der eine braucht vielleicht ein kleines Abschiedsritual oder ein Begrüßungsritual für was Neues. Der Übernächste kann damit wieder so gar nichts anfangen. Von daher behalte ich mich da immer sehr zurück mit so diesen allgemeinen Strategien. Aber oft ist es wichtig, einfach das auch zum Ausdruck zu bringen, entweder mit Menschen zu sprechen, das aufzuschreiben.
Du sprachst gerade vom Thema Ritual, wie wichtig das ist in dem Kontext. Und gerade ganz spontan musste ich da auch an meine Kinder denken, wenn die so Abschied genommen haben von ihren Milchzähnen. Ja. Weil das ist ja, glaube ich, so eines der ersten Rituale, die Kinder so halbwegs bewusst mitbekommen, wenn das Leben einigermaßen gut gelaufen ist zumindest, verlieren so ihre Zähne und dann machen die Eltern ja so, also wir haben das jedenfalls so gemacht, das Ritual, dass dann die Zahnfee kommt und dann gibt's was Schönes, wenn das dann vernünftig hinterlegt wird und so weiter. Ne? Das finde ich auch eine ganz süße, spielerische Art, mit dem Thema Verlust umzugehen. Weil erstmal ist es ja gar nicht so was Positives. Ne? Also es wird ja dann hoffentlich später was Positives, wenn dann die richtigen Zähne kommen. Aber für die Kinder selber ist es ja so, oh, das wackelt und das fällt halt raus und man hat diese Zahnlücken. Das ist ja erstmal gar nicht so einfach für manche Kinder. Und das finde ich dann schön, dass man diesen kleinen Verlust, vielleicht diesen ersten Verlust, den Kinder dann so erfahren, einigermaßen bewusst erfahren, damit so einem ja auch freudigen Ritual dann letzten Endes so begleitet. Ja. Ich glaube, dass das wahrscheinlich auch so einen Unterschied ausmacht, dass man sehr früh lernt, wie man konstruktiv oder vielleicht auch nicht so schön mit dem Thema Verlust halt umgehen kann. Ne? Also da habe ich ja auch so unterschiedliche Sachen erlebt. Also für manche ist ja auch so, wenn das Meerschweinchen dann stirbt, ist das schon sehr, sehr schlimm. Und für andere hält sich die Trauer in Grenzen, um es mal so zu formulieren. Ne? Und da sieht man
ja,
schon
was auch in Ordnung
relativ
ist.
Früh, ja, da sieht man relativ früh, gibt es da große Unterschiede. Manchmal machen sich da die Eltern mehr Sorgen als die Kinder. Das finde ich auch ganz faszinierend. Ne? Die Kinder sind da häufig resilienter, als man denkt. Ne? Wie sind da deine Erfahrungen, Andreas? Du hast da auch zwei Töchter großgezogen.
Ich musste auch gerade so schmunzeln an die Zahnfeen. Ne? So. Aber ich fand total spannend, was du sagst. Ich teile das sehr. Also ich glaube, es kann keine allgemeinen Rezepte geben, ne? Wenn ich bewusst mal so einen Begriff einführe. Aber doch so eine Grundstrategie. Und die heißt ja, jeder Verlust und jede Verarbeitung ist wirklich anders. Ne? So. Ich glaube, dass das vielleicht auch nochmal so ein Unterschied so zwischen klugen Ratschlägen, Wandkalendern und den coachenden Ansatz, den du anbietest, ist, ne, so, also genau zu gucken. Und ich fand noch mal ganz wichtig, so dieses Thema gnädig zu sein zu sich, ne, so. Und ich glaube, wir können vorher nicht wissen, wie wir reagieren auf einen wirklich für uns relevant empfundenen Verlust. Und dann eben nicht zu sagen, so jetzt, also diese innere Härtestimme reißt sich zusammen oder was auch immer, ne, so. Ich mache mal sowas ganz Retro-mäßiges, ne, so, weil das, glaube ich, schon noch in uns sitzt. Ein Mann weint nicht, ne, so. Ja, so.
Ein Indianer kennt keinen
Schmerz. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, ne, so diese ganzen alten saudämlichen Sprüche, ne, so, sondern gnädig zu sein und, ja, einfach einen für mich tragbaren Weg zu finden. Ne, so. Ich bin bei einer Stelle nochmal interessiert, wenn wir mal nebeneinander legen, Verlust eines Arbeitsplatzes und Verlust eines nahestehenden Menschen. Würdest du sagen, ist das ähnlich, unähnlich, einfach in der Art und damit umzugehen? Oder ist es ähnlich? Weil ich habe tatsächlich irgendwann mal gelesen, dass der Verlust eines Arbeitsplatzes in der Schmerzskala durchaus vergleichbar sein kann mit dem Verlust eines nahestehenden Menschen. Das würde mich so aus deiner Erfahrung mal interessieren. Also wie schmerzhaft beschreiben das vielleicht deine Klientinnen auch?
Ich habe tatsächlich diese Schmerzskala noch nie so nebeneinander aufgemacht. Ich würde mich das auch gar nicht unbedingt trauen, weil wenn ich ja vielleicht diesen Vergleich zwischen Menschen, die einen nahestehenden Menschen verloren haben bei mir in der Trauerbegleitung und Menschen, die einen Arbeitsplatz verloren haben, die ins Coaching kommen, sind ja an einer ganz anderen Stelle in ihrem, ich sag mal, Trauerprozess angelangt. Die sitzen bei mir, wenn sie schon wieder nach vorne schauen können, wenn sie wieder in so einem konstruktiven Modus sind, wenn sie sich ausprobieren wollen, wenn sie einfach wissen, okay, jetzt ist es so und ich muss dadurch und muss mir jetzt einfach was Neues suchen. Deswegen, und in der Trauerbegleitung habe ich Menschen, die teilweise so ganz am Anfang, wenn man das überhaupt so nennen kann, von diesem Zeitablauf her, aber die da noch relativ am Anfang stehen. Ich tue mich da sehr schwer, das miteinander zu vergleichen. Sowieso Verluste miteinander zu vergleichen, der Schmerz, der so individuell empfunden wird, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. In der Trauerbegleitung habe ich halt Menschen, die, wo man auch körperlich diesen Schmerz, diese Trauer auch ganz stark sieht, die sehr erschöpft sind, die gar nicht mehr zu einem richtigen Alltag in der Lage sind. Und die Menschen habe ich im Coaching bei mir natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie das vorher bei denen in der Regel war.
Ja. Ja. Ich glaube, was du gerade angesprochen hast, Andreas, das kommt aus der Glücksforschung. Ne? Und das ist ja eher Verhaltensökonomie. Das wird, glaube ich, von Volkswirten betrieben, die dann vergleichen, wie viel Geld müsste ich bekommen, damit das Glück, was ich dabei empfinde, ein Unglück wieder ausgleicht. Mhm. Und auf diese Dollarkurse gerechnet, vergleichen die dann verschiedene Verluste miteinander. Also dann ist dann irgendwie, ich sage es jetzt mal ein bisschen spaßig, ne? Auch wenn das Thema ernst ist, da ist dann der Verlust des Fußes, ist dann gleichbedeutend mit dem Verlust, also so berechnen die das mit dem Verlust des Arbeitsplatzes. Ne? Das ist natürlich Ökonomie. Ich glaube, das macht für unseren Ansatz, so zu arbeiten, nur bedingt Sinn, zumal das den Klienten auch nicht wirklich weiterhilft in der Situation, würde ich zumindest mal behaupten. Finde ich allerdings durchaus interessant, dass man das halt auch so betrachten kann. Da merke ich immer, dass ich mehr Psychologe bin als Volkswirt. Das wird wohl nichts mehr mit mir in diesem Leben. Aber das macht es ja eben auch spannend, wenn man so auch interdisziplinär halt auf solche Themen halt draufschaut. Was mich halt beschäftigt beim Thema Verlust ist, kann es einen verarbeiteten Verlust geben, im positiven Sinne verarbeiteten Verlust geben und danach bin ich noch der gleiche oder die gleiche?
Ich glaube, nach 5 Jahren ist man nie der gleiche wie vor 5 Jahren, egal was in der Zeit passiert ist und was man alles verloren hat. Und nein, denke ich nicht. Also ich denke nicht,
würde ich nämlich auch behaupten, ne? Das ist auch meine Arbeitshypothese, beweisen kann ich das jetzt logischerweise nicht. Aber ich glaube, eine reife, gewollte und manchmal auch intensive Verarbeitung von Verlust ist auch eine richtig große Chance für Selbstentwicklung. Mhm. Also wäre zumindest, wie gesagt, mein Erleben und meine Hypothese daraus.
Ja, ich glaube so, also ich hab gerade so ein einfaches Bild. Das hat ja auch was mit Platz schaffen. Also wenn wir jetzt ganz bewusst mal für einen Moment nicht an Menschen denken, sondern an Gegenstände, ist eine Analogie jetzt, die ich anbiete. Ne? Also was ich verloren habe, ist nicht mehr meins. Und ich habe im Regal meines Lebens vielleicht dadurch ein bisschen mehr Platz gewonnen für etwas Neues. Hm, so.
Ja.
Ja. Und ja. Gleichzeitig mache ich gerne, wenn Teams sehr schnell über einen Kollegen hinweggehen oder eine Kollegin weggehen, die nicht mehr da ist, ne, mache ich einen Hamstervergleich. Ich erzähle kurz diesen Hamstervergleich. Also tun wir so, wir hätten einen Hamster und wir haben diesen Hamster sehr geliebt und wir verlieren diesen Hamster, also der Hamster stirbt. Und es kommt jemand auf dich zu und sagt, Mensch, ist doch nicht so schlimm, kauf dir einen neuen. So, dann ist das eine Nichtwürdigung der Verlustphase. So, und das erlebe ich eben ganz, ganz viel in Unternehmen gerade, dass Menschen extrem schnell mit Verlusten umgehen. Und da habe ich so den leisen Verdacht, das ist nicht Verarbeitung, sondern Verdrängung. So, ja, also da bin ich fast ein bisschen in Sorge, da tut uns vielleicht gut nochmal, also den Ex-Hamster zu würdigen so.
Ja.
Und nicht schnell zu sagen, Thomas ist weg, jetzt kommt Erwin, tschüss. Ne? So.
Wahrscheinlich gilt das, ich kann mir vorstellen, der Hamsterbesitzer findet das nicht so witzig. Mhm. Der hat damit eher zu knabbern, aber das Umfeld um ihn herum, das erstmal sagt, oh ja, schade, dein Hamster, das tut mir sehr leid. Nach einer Woche kommt, jetzt kannst du dir doch einen neuen kaufen und nach 3 Wochen kommt, Mensch, was bist du denn immer noch so traurig? Du hast ja nur einen Hamster, oder? Hast vielleicht keinen, warum hast du dir denn immer noch keinen gekauft? Mhm. Ich glaube, dieses Verständnis, was das Umfeld dann vielleicht auch nachvollziehbarweise nicht mehr so an den Tag legen kann, weil für die dreht sich die Welt natürlich weiter. Aber derjenige, der diesen Verlust erleidet, der hat ein anderes Zeitempfinden für den. Der ist ja noch in ganz anderen Station. Ne? Also ich bin natürlich jetzt wieder beim Hamster.
Ja. Die Empathie, sage ich immer, ist ungleich verteilt unter den Menschen.
Ja, und auch wahrscheinlich die eigene Betroffenheit.
Ja, klar.
Ist natürlich nicht so stark betroffen. Und deswegen, da ist, glaube ich, manchmal diese Diskrepanz zwischen, das.
Ich muss das manchmal übersetzen, merke ich immer wieder in meiner Arbeit. Ich habe ja manchmal mit Menschen zu tun, die, sagen wir mal, etwas eher empathiefern sind, um es freundlich zu formulieren. Ja, das ist eine berufliche Deformation, nenne ich das dann immer. Ne? Das liegt halt in der Natur der Sache, wenn man bestimmte Jobs halt macht. Und ich lasse alles an mich heran, dann bin ich nicht mehr handlungsfähig. Das geht nicht. Also man braucht auch ein Schutzsystem. Ja. Manchmal ist es dann halt schwer, die Schutzweste abends wieder auszuziehen. Das ist dann der Nachteil bei der ganzen Geschichte. Und da merke ich schon manchmal, dass ich so eine Übersetzungshilfe geben muss bei manchen Menschen und dann etwas finden muss, was die berührt, um dann so eine Übersetzung zu geben und schauen Sie mal, das ist für Sie so wie für den anderen das und das, ne, oder andersrum. Und dann macht's häufig auch erst Klick. Also, aber von alleine mache ich dann auch so die Erfahrung, denke, was stellt er sich so an? Ja, wo ist das Problem? Ne? Und dann sage ich, ja, aber stellen Sie sich mal vor, Sie würden und ach so, ne, nee, das ist natürlich was anderes.
Ja. Ja.
So, ne? Und das finde ich dann immer ganz spannend, also so diesen Perspektivenwechsel im Coaching herbeizuführen und zu sehen, oh, jetzt entsteht auf einmal tatsächlich echte Betroffenheit und vielleicht auch Verständnis, vielleicht sogar für einen Moment lang die Bereitschaft, sich davon berühren zu lassen. Ja, und ich glaube, dass das ganz wesentlich ist, wenn man mit anderen Menschen in Dialog treten will. Und auch, glaube ich, ganz wesentlich ist für Führungskräfte. Es gibt, aus meiner Erfahrung herausgesprochen, gibt es kein Business ohne Emotionen. Das ist ja immer so eine beliebte Illusion zu sagen, jetzt bleiben wir mal schön sachlich oder die Gefühle lassen wir jetzt mal hier außen vor. Und solche, wo ich immer denke, ja, warum machen wir das hier alles eigentlich? Also für mich ist ja Business Emotion pur. Und also sonst würde man das ja auch alles gar nicht machen. Selbst wenn man sagt, wir machen das nur für Geld, dann sage ich, ja, was verbinden Sie denn mit Geld? Ne? Wenn das nicht emotional ist, dann weiß ich es nicht. Ne? Und auch die Gier, die teilweise damit verbunden ist und die Angst, die teilweise damit verbunden ist. Also das sind ja Emotionen vom Allerfeinsten, die einem dann dargeboten werden. Und das finde ich dann persönlich spannend, wenn den Leuten halt klar wird, dass sie häufig deutlich emotionaler sind, als ihnen bis vor 5 Minuten noch bewusst war. Und dann sind wir bei dem Thema Verlust, aber Verlust von einem Fehlbild von mir selbst. Das ist ja, oh, stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber jetzt merke ich, da könnte was dran sein. Und dann sagen die meistens, ja, da muss ich in Ruhe nochmal drüber nachdenken. Ne? Aber das machen wir nicht jetzt. So nach dem mit dem Coaching-Zeug machen wir mal weiter.
Genau.
Deswegen fand ich das übrigens auch ganz witzig.
Super, ne? Mit Coaching-Zeug.
Dass du das Coaching-Zeug genannt hast, dachte ich mir, ich fand es originell.
Ja, sehr gut. Wir machen mal ein bisschen Werbung für coachingzeug.de ist es, ne? Coachingzeug.de?
Ja, genau. Korrekt. Genau.
Willst du da ganz kurz was zu sagen? Nur einmal, dass man es einordnen kann. Was ist das?
Das sind Fragekarten. Also ich habe im Zuge meiner Arbeit für mich immer wieder so Karten entwickelt. Ich hatte immer alles auf irgendwelchen Zetteln stehen und das flog dann immer durcheinander und einfach um schnell einen Impuls zu haben oder um gezielt durch bestimmte Themen zu führen, habe ich mir da so ein paar Karten zusammengeschustert, die andere aber ziemlich toll fanden, die auch in meinem Coaching-Umfeld sind, die auch gern haben wollten. Und da entstand die Idee. Und die gibt's für unterschiedliche Themenstellungen, die im Coaching einem so über den Weg laufen und begegnen. Und das sind ja Fragekarten, um den Dialog anzuregen, um ins Tun zu kommen, das spielerisch einzusetzen.
Schön, also das auch nochmal, ne? Und unterstrichen jetzt an der Stelle. Vielleicht magst du, weiß ja, dass unsere Hörerinnen immer so auch gerne nochmal so Fallbeschreibungen im weitesten Sinne. Vielleicht gibt's so irgendwie einen Fall, der dir besonders vielleicht präsent ist oder wo du sagst, ah, da machst du vielleicht auch nochmal deine Art der Arbeit dran deutlich. Ne? Vielleicht magst du nochmal so ein bisschen in so eine Fallskizze sozusagen einsteigen.
Ja, im Sinne Coaching mit diesem Verlustthema, wenn die Menschen zu mir kommen, Was ich gern mache, ist also so eine Art biografischer Ansatz, einfach durch Themenstelle oder durch Lebensstationen durchzuleiten, mir davon berichten zu lassen, die sehr prägend waren, das müssen jetzt nicht positiv oder besonders. Können aber auch negativ besetzte Stationen sein oder sehr erfolgreich oder einfach in einer gewissen Art und Weise eben sehr präsent, sehr prägend sein. Die lasse ich mir gern so beschreiben und dann nochmal so, versuche ich das dann nochmal in meinen Worten zusammenzufassen und habe aber so ein sehr großes Stärkenohr dabei. Also versuche da wirklich so die Stärken herauszufinden, die Fähigkeiten, die Kompetenzen, die einen durch diese Zeit gebracht haben. Und das ist, finde ich, nochmal eine schöne Methode, wenn man das dann nochmal so zusammenfasst, gemeinsam nochmal rekapituliert, um zum einen gewissen Stolz zu empfinden, was man alles geschafft hat und was man sich alles auf die Fahne schreiben kann. Und gleichzeitig aber mit Stationen, die eben eher negativ konnotiert sind, die man gerne aus der Erinnerung streicht, auch so seinen Frieden zu finden und zu sehen, es war auch für etwas gut, ich habe dadurch etwas gelernt, ich bin irgendwie weiter oben wieder rausgekommen, als ich reingekommen bin. Das ist, finde ich, eine sehr wirksame Methode. Die Menschen erzählen das nochmal, kommen nochmal in die Situation rein, erleben das nochmal. Ich gebe es nochmal in anderen Worten wieder, wie gesagt, höre da aus einer ganz anderen Perspektive und gebe damit auch die Chance, diese Perspektive wahrzunehmen und auch zu sehen, ah ja, stimmt, ja, so war das und so kann man sie auch sehen. Ja, Menschen da wieder bestärkt aus den Station, auf die Station blickend lassen zu können.
Gibt es aus deiner Sicht eigentlich irgendwas, was man nicht verlieren kann? Das ist ja schon fast eine philosophische Frage. Aber ich denke, also so denke ich ja halt, gibt es nicht irgendwas, was man nicht verlieren kann? Muss ich selber mal drüber nachdenken.
Genau, da müsste man. Na, aber es ist ja interessant. Also können wir mal für einen Moment so den Raum uns gemeinsam nehmen. Ne? So.
Ja.
Das macht ja dann vielleicht auch deutlich, wenn man die Frage gar nicht so schnell beantworten kann, dass es offensichtlich einen ziemlich großen Raum gibt für Dinge, die man verlieren kann, wenn es eigentlich alles ist, was es halt umfasst. Ne? Und
ja, vor allem die auch nie wiederkommen. Ne? Das ist ja auch das Thema des Verlieren. Ja. Ich habe meinen Schlüssel verloren, Lied, ne? Ich finde ihn wieder.
Da wird das so gesagt, dass nicht jeder Abschied bedeutet, es gibt auch ein Wiedersehen. Ich glaube, das ist von einer Band, deren Namen ich hier nicht lieber nicht sage.
Okay.
Aber das ist ja so. Ne? Also nicht jeder Abschied bedeutet, dass es ein Wiedersehen gibt. Und als Kind, wenn man so groß wird, dann denkt man ja so Oma und Opa. Also man kommt ja gar nicht auf die Idee so von Sterblichkeit. Ne? Und dann weiß ich noch, wie das bei mir selber halt auch war. Dann kommt dann irgendwann so die Mutter mit einem leicht bedröppelten Gesicht und versucht einem auf eine angemessen schonungsvolle Art und Weise deutlich zu machen, der Opa, den siehst du nicht nochmal wieder. Ne? Also kann ich mich also auch noch dran erinnern, das sind so die ersten Erfahrungen im Austausch mit dem Thema Verlust. Und ja, je älter man wird, die Einschläge kommen näher. Machen wir uns keine Illusionen. Irgendwann sind wir selber halt auch dran. Aber es wird ja dann mit zunehmendem Alter halt eher mehr und nicht weniger. Ne? Und da hat man ja schon dann die ein oder andere Verlusterfahrung halt gemacht und dann begreift man schon, ja, vielleicht war das letzte Mal, dass wir uns gerade wieder gesehen haben. Mhm. Und da kommt ja, das muss ja nicht nur altersbedingt sein, da schlägt ja das Schicksal dann teilweise auch vollkommen erbarmungslos zu, dass auch jüngere Menschen auf einmal dann nicht mehr da sind. Ne? Unlängst auch ein gemeinsamer Bekannter mit 47 vollkommen unerwartet, also für alle vollkommen unerwartet und plötzlich verstorben ist. Furchtbare Sache, auch sehr traurige Angelegenheit, die einem aber auch mal wieder zeigt, wie kostbar das ist, die Zeit, die man miteinander hatte und das Leben halt im Allgemeinen, gerade weil sie endlich ist und verloren gehen kann. Denn wenn das alles unendlich wäre und nie verloren gehen würde, dann glaube ich, würden wir das nicht besonders schätzen, weil es eben nicht so kostbar und verlierbar wäre. Also ich glaube, wenn Menschen ewig leben würden, dann wären sie sehr verschwenderisch mit jedem Tag und würden ihn, glaube ich, nicht besonders schätzen.
Ich hab gerade gedacht, vielleicht sind so die beiden Begriffe Dankbarkeit und Achtsamkeit da nochmal ganz gut. Ne? Also so gerade in der Möglichkeit des Verlustes steckt ja eine Würdigung dessen, was jetzt gerade ist. Ne? Also den Moment zu haben, aber vielleicht auch den Kontakt zu einem Menschen, aber vielleicht sogar auch die Dankbarkeit, danke, dass ich gerade hier tätig sein darf, in diesem Unternehmen, an diesem Arbeitsplatz etc. So. Und das ist ja fast die zweite philosophische Frage, die wir nicht beantworten müssen. Aber liebe Hörerinnen, Sie können darüber nachdenken. Würden Sie wissen wollen, wann Sie sterben?
Die Frage kann ich sehr leicht beantworten. Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall.
Ich auch, ja.
Guck ich ja, wie das Kaninchen vor der Schlange, würde ich die ganze Zeit auf diesen Termin gucken und denken, du stehst ja nur noch 3 Tage, was machst du jetzt noch? Heulen oder Party.
20 Jahre.
Ne? Ja, also am Ende, glaube ich, ist es ganz
gut,
dass man es nicht weiß. Oder auf der Party heulen, ja, je nachdem. Wahrscheinlich dann auch tatsächlich beides. Ja. Und das ist ja, es ist ja nun mal so nach allem, was wir zumindest so aktuell wissen, das Leben ist wahrscheinlich eine endliche Angelegenheit, zumindest hier das irdische Leben. Über alle anderen Sachen will ich hier an der Stelle nicht philosophieren. Und es ist halt unwiederbringlich. Und dadurch und durch seine Endlichkeit hat es halt was Kostbares.
Mag noch so eine Frage reingeben. So, wir haben jetzt, glaube ich, ja gut rausgearbeitet, dass es individuell ist und dass es gut ist, ich sag mal, gütig mit sich zu sein, ne? Und den biografiebezogenen Ansatz und sehr, ich fand den Begriff so schön, das Stärkenohr, ne? So. Also so.
Ja.
Wenn ich mich nochmal in eine Situation reinversetze, ich wäre irgendwie in einem Unternehmen tätig und ich merke, ein Kollege, eine Kollegin ist gerade in einer Phase von Verlust. So.
Ja.
Gibt's aus der Perspektive, wir wissen ja alle, dass das jetzt so einfache Rezepte nicht helfen, aber so oft kommen ja die Fragen, was ist vielleicht eine mögliche Handlungsempfehlung, kollegial damit umzugehen? Oder vielleicht gibt's sowas wie, ja, auf jeden Fall nicht oder ne, so.
Ja.
Gibt es da noch so, wenn wir die Perspektive nehmen, also wie gehe ich sozusagen gut kollegial mit Menschen um, die eben einen Verlust gerade erlebt haben?
Da kann ich fast sagen, da kann ich sagen, was man nicht tun sollte, ist demjenigen aus dem Weg zu gehen. Ne? Je nachdem, was man natürlich auch von den Beziehungen zu dem hat. Aber nee, falsch. Egal, was man für eine Beziehung zu diesemjenigen hatte. Weiterhin in Kontakt zu bleiben, ist, glaube ich, das Allerwichtigste, weil ganz viele Menschen erfahren, dass die Leute ihnen aus dem Weg gehen. Weil das Umfeld drumherum eben oft sehr unsicher ist, weiß eben überhaupt nicht, wie soll es damit umgehen, was soll ich jetzt sagen, was kann ich jetzt sagen, will ja nichts schlimmer machen und das Thema ist mir total unangenehm und vermeiden dann eher den Kontakt. Und das ist etwas, was trauernden Menschen auch so im Arbeitskontext sehr, sehr stark begegnet, dass sie da auch nochmal so gemieden werden, dass das... die wollen vielleicht auch nicht die ganze Zeit drüber reden, aber so eine kleine Mini-Geste, einmal hingehen, was in den eigenen Worten sagen. Ich muss damit nichts besser machen, muss damit keine Stimmung aufhellen. Das kann ich sowieso nicht. Darum geht's nicht. Einfach nur zeigen, ich bin da, wenn du was brauchst. Tut mir wahnsinnig leid, was du da gerade erlebst. Und ich möchte dir in der Situation gern helfen. Und wie kann ich das tun? Fragen, was derjenige braucht. Manchmal braucht er auch nichts, dann ist auch in Ordnung. Und möchte vielleicht das Thema umgehen, dann hat er aber zumindest die Chance, das auch zu sagen, dass er das nicht so thematisieren möchte. Aber dann weiß man auch, wie man damit umgehen kann.
Finde ich ganz bedeutsam, also in Kontakt bleiben, nicht wegducken, aber auch nicht aufdrängen. Ne? So.
Ja. Sich nicht den Druck selber machen, das finde ich auch ganz wichtig, was du gesagt hast. Wir können jemandem nicht die Verlusttrauer in den Verlust halt wieder ausgleichen. Ne? Und der Ansatz sozusagen, ich muss jetzt irgendwas liefern, damit es dem anderen besser geht, sich davon ein Stück weit frei zu machen, finde ich, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt. Und dann glaube ich, wenn man sich diesen Druck nimmt, glaube ich, ist es leichter auch, den Kontakt zu suchen, weil man einfach, glaube ich, so ein Stück weit absichtsfrei das Signal senden kann, ich bin da.
Ja, finde ich nochmal total hilfreich, so auch so für unsere Hörerinnen. Ich guck noch mal so ein bisschen so, gibt's vielleicht noch was, wo du sagst, das mag ich gerne noch teilen? Gibt's noch irgendwas, was dir vielleicht bei dem Thema grundsätzlich noch bedeutsam ist, einfach so in die Hörerinschaft auch noch mal reinzugeben? So.
Ja, also ich glaube, das war sogar das Wichtigste, was mir bei dem Thema auch immer wieder so entgegenschlägt, dass Menschen, die trauern, oftmals nochmal Verluste erleiden, weil das Umfeld wegbricht, die ganz unsicher werden. Und eben dadurch manchmal auch der Arbeitsplatz überhaupt nicht mehr ein guter Platz ist und Menschen innerlich kündigen. Also von daher finde ich es wirklich wichtig, in Kontakt zu bleiben und was Christopher noch mal so herausgestellt hat, den Druck zu nehmen. Also ich kann nichts besser machen, darum geht es auch gar nicht. Es geht einfach nur darum, da zu sein, mal zuzuhören, einfach nur zusammen zu sein und nichts zu sagen. Das reicht ja auch. Oder ich stelle ein Blümchen auf den Tisch, denke bei einem Geburtstag oder einem Todestag an jemanden, schreibe eine kleine Karte. Das sind so Kleinigkeiten, die einfach nur signalisieren, ich bin da. Und wenn du möchtest, können wir beide diese Zeit zusammen verbringen, in welcher Form auch immer oder auch nicht.
Ja, finde ich ganz, ganz stark, also diese Offenheit zu haben, ne? Ich bin da und bedränge dich nicht und ich kann dir deine Trauer nicht nehmen, aber ich kann aufmerksam sein.
Genau, ich kann dir zuhören, ich kann mit dir einfach nur zusammen sein, mit dir Dinge machen, die du gern machen möchtest. Das ist vielleicht bei Kollegen auch nicht immer so dieser Fall, dass das dann so eng ist, was man dann vielleicht im Büro machen kann. Jemanden ermuntern, wollen wir zusammen in die Mittagspause gehen beispielsweise. Ne? Das ist auch sind ja schon diese kleinen Gesten, komm, wir gehen zusammen eine Runde spazieren. Soll ich mich zu dir mit ins Büro setzen? Und dann arbeiten wir zusammen. Solche kleinen Gesten reichen meistens schon aus, ohne sich total zu verbiegen oder irgendwas zu tun, den Druck zu haben, ich muss jetzt das ganz Große vollbringen. Das funktioniert nicht für niemanden und das erwartet auch niemand.
Schön, ja. Danke nochmal so für die Gedanken und Hinweise.
Ja, und ich würde sagen, damit sind wir auch schon heute wieder am Ende unserer Folge angekommen. Also vielen Dank, dass du da warst, dass du uns ein bisschen...
Ja, sehr gerne.
Einblick geben konntest in deine Arbeit und in das Thema Verlust. Und wir hoffen natürlich, dass für die Hörerinnen und Hörer da wieder interessante Sachen, hoffentlich vielleicht sogar unterhaltsame Sachen mit dabei waren. Und der Verlust, dass diese Folge jetzt zu Ende ist, nicht zu schlimm.
Ja, wir sagen vielen Dank und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat, und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.